Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.
Und damit herzlich willkommen zu unserer Juni-Folge des Podcasts Tatort Mord. Ich bin Sabrina.
Ich bin der Sascha.
Oh, und jetzt müssen wir uns abseits des schönen Wetters einmal mit etwas nicht so schön beschäftigen, nämlich einem Mordfall. Und ich würde sagen, wir legen heute auch direkt los, weil es sonst wahrscheinlich etwas zu lang wird. Ich denke, damit bist du sehr einverstanden, oder?
Ja, gib Gas. Okay. Los, zack, zack, Double Time.
Bevor wir jetzt loslegen, wollte ich noch kurz sagen, dass wir heute viel über Drogenkonsum, Drogenabhängigkeit und die Beschaffungskriminalität, die sich daraus in vielen Fällen ergibt, sprechen. Und wir sind absolut keine Befürworter für das Nehmen von Drogen. Und wenn ihr aber da Hilfe braucht, gibt es zum Beispiel eine bundesweite Sucht- und Drogenhilfe. Da kann man sich melden unter der Nummer 01806 31 30 31. Oder wer halt nicht reden möchte, hat auch die Möglichkeit, unter www.telefonseelsorge.de einen Chat mit einem Berater zu beginnen. Das wollte ich jetzt nur einmal zu Beginn der Folge loswerden. Es ist der 27. Februar 1958 in Philadelphia. Deborah und Frank könnten nicht glücklicher sein, denn sie sind heute das erste Mal Eltern geworden. Die Geburt des kleinen Mädchens war alles andere als einfach. Während des Geburtsvorgangs erlitt das Baby einen Nabelschnurbruch, so dass dem Säugling unter der Geburt der Sauerstoff entzogen wurde. Als die Kleine dann von ihrer Mutter zur Welt gebracht wurde, war sie blau und ihr Körper schlaff. Ihr Bilirubinspiegel war ständig erhöht, was zu einer Gelbsucht führte. Deborah hatte direkt das Gefühl, dass ihre Tochter ganz anders ist und sein wird als andere Babys. Dennoch schwebten die beiden natürlich im Babyglück und gaben ihrer Tochter den Namen Nancy Laura. 8 Tage musste die kleine Nancy noch im Krankenhaus verbringen, bevor ihr Gesundheitszustand so stabil war, dass Frank und Deborah sie mit nach Hause nehmen konnten. Doch die Freude über ihr kleines Töchterchen wurde schnell getrübt. Nancy weinte sehr viel, beziehungsweise wenn man nach ihrer Mutter ging, dann weinte sie nicht nur, sondern sie schrie. Und das gefühlt den ganzen Tag. Es gab einfach nichts, was das kleine Mädchen beruhigen konnte. Das zehrte sehr an den Nerven der beiden Eltern. Deborah ging mit ihrer Tochter mehrmals zum Kinderarzt und versuchte mehrere Methoden aus, damit sie ihre Tochter beruhigen konnte. Unter anderem probierte sie auch es mit einer Methode, die sich Cry It Out nennt. Mit dieser Methode wird das Baby, sobald es Ermüdungserscheinungen hat, im wachen Zustand ins Bett gelegt. Dann wurde sich von dem Baby verabschiedet und das Zimmer verlassen. Von nun an musste das Kind die Nacht alleine im Zimmer verbringen. Wenn es schrie, wurde das ignoriert. Nur wenn das Kind in Not gerät, zum Beispiel, weil es sich vor lauter Schreien erbricht, geht man zu ihm. Studien zu diesem Vorgehen zeigen, dass sich etwa nach 3 Tagen der Stresspegel der Mütter senkte, der des Babys aber enorm stieg. Letztendlich führte eine solche Methode dazu, dass das Baby tatsächlich irgendwann aufhörte zu schreien, aber nicht, weil es jetzt gelernt hatte, im eigenen Bett alleine zu schlafen, sondern weil es irgendwann anfängt zu resignieren. Aber auch dieses Vorgehen führte bei Nancy nicht dazu, dass sie aufhörte zu schreien. Im Alter von 3 Monaten verschrieb der Kinderarzt dann Phenobarbitaltropfen. Weißt du, was das ist?
Nein.
Also Phenobarbital ist ein starkes Beruhigungs- und Schlafmittel. Die Wirkung dieses Mittels hängt von der Dosierung ab. So kann es halt von Beruhigung über Schlaf, aber bis hin zur Betäubung halt wirken.
Mhm.
Der Arzt sagte Deborah, sie soll nach Bedarf ein paar von den Tropfen auf Nancys Zunge geben. Und genau so machte sie es auch. Wenn Nancy ihre Dosis an Tropfen bekam, schlief sie einige Stunden lang. Doch wenn sie dann wieder wach wurde, war sie in ständiger Bewegung und es verging nicht eine Sekunde, in der sie sich halt nicht bewegte. Wenn ihre Eltern sie berührten, versteifte sich der Körper von Nancy sofort. Deborah vermutete, dass Nancy unter der Geburt eine neurologische Verletzung erlitten hat. Aber zu dieser Zeit gab es noch keine ausgereifte Diagnostik dazu. Das kleine Mädchen schien es allerdings nicht an Intelligenz zu mangeln. Bevor sie 1 Jahr alt war, konnte sie schon ganze Sätze sprechen. Und das tun Kinder ja in der Regel erst so, also frühestens ab 2 Jahre, dass sie wirklich ganze Sätze sprechen. Ihre weitere Kindheit und somit auch ihre Schulzeit waren von Schwierigkeiten geprägt. Denn Nancy war kein leises Kind. Sie war immer sehr aufbrausend und auch schnell aggressiv. Sie musste öfters die Schule wechseln, weil sie einfach nicht mehr tragbar war. Außerdem war sie in der Schule heillos unterfordert, Entschuldigung. Denn sie war den anderen intellektuell weit überlegen. So behauptete sie einmal, ein IQ von 172 zu haben, was aber wohl leicht übertrieben war. Also ich glaube, ein normal IQ liegt ja so zwischen 80 und 100, ne? Wenn ich das richtig im Kopf habe, genau. Und ich glaube, ab ein IQ von 130 oder 140 giltst du ja schon als hochbegabt. Und ich glaube, ein IQ ab 150 ist dann schon wirklich sehr, sehr selten. Und genau, sie hat halt mal behauptet, ein IQ von 172 zu haben.
Zumal man aber auch sagen muss, dass natürlich nach Alter gestaffelt ist. Ja, also
ja.
Diese IQ-Tests.
Ja.
So. Und genau. Ein IQ-Test voraussetzt, dass die Person, die es erstellt hat, auch ziemlich intelligent sein muss.
Intelligent ist, ja.
Oder also die Personengruppe.
Gehen wir einfach davon aus, sie ist wirklich sehr, sehr intelligent gewesen und auch eher gelangweilt in der Schule, einfach weil sie unterfordert war, genau. Als sie 15 Jahre alt ist, diagnostizieren Ärzte und Ärztinnen bei ihr eine Schizophrenie. Im gleichen Jahr beendet Nancy die Highschool. Mit 16 Jahren schreibt sie sich an der Universität in Colorado ein und zeitgleich beginnt sie damit, Heroin zu konsumieren. Als sie wieder einmal unterwegs war, um sich Heroin zu besorgen, kam sie an den falschen Dealer. Denn der Mann, der ihr Heroin verkaufte, war ein Undercover-Polizist. Daraufhin wird sie festgenommen und ihr Zimmer wird durchsucht. In ihrem Zimmer wurden viele Dinge gefunden, die von anderen Studierenden als vermisst gemeldet wurden. Nachdem sie halt dann aufgeflogen war, versuchte Nancy Selbstmord zu begehen. Daraufhin verbrachte sie einige Zeit in einer psychiatrischen Klinik. Die Eltern versuchten alles, um ihrer Tochter zu helfen, aber wie schon in den ersten Lebensmonaten von Nancy hatten die Eltern das Gefühl, einfach nicht zu ihr durchzudringen und zu wissen, wie sie ihrer Tochter helfen können. Frank und Deborah litten regelmäßig an den Ausbrüchen von Nancy und auch ihre 2 Geschwister, die nach ihr geboren wurden, litten an ihrer Aggressivität. So, dass die Eltern auch anfingen, mehr und mehr zu resignieren und Nancy ihr eigenes Ding machen zu lassen.
Ich kann die Nancy gut verstehen. Naja, wenn du halt schlauer bist als andere. Ach so, das haben wir übrigens am Anfang vergessen. Das heutige Getränk ist Kaffee.
Ach so, ja, ich habe Ingwer Zitronenshot mir selber gekocht. Ja.
Gerade wenn man das Thema Drogen nimmt, ne, erstmal Koffein reinballern. ich verstehe nicht, wo der Zusammenhang zwischen dieser schwierigen Geburt, wo ja offensichtlich zu wenig Sauerstoff ans Baby kam, und an und für sich ist das ja eher ein Indikator dafür, dass auch das Hirn dann nicht mehr so richtig rund läuft, weil das Hirn braucht ja Sauerstoff und da sterben ja sofort Regionen ab, wenn da kein Sauerstoff reinkommt. Aber gut, wir haben jemanden, der definitiv überdurchschnittlich intelligent ist, natürlich dann gelangweilt ist, genervt ist von allen, weil keiner die Person versteht oder das, was die Person sagen oder ausdrucken möchte, versteht. Ja, und dann dröhnst du dich halt zu. So.
Ja.
Ja, betäubst dich halt einfach ein bisschen, um dich, ja, wie soll man sagen?
Vielleicht einfach runter zu.
Genau, also, sich selbst zu regulieren. Ja. Also einfach, sagen wir mal, so zuzudröhnen, dass du auf einem ähnlichen geistigen Niveau unterwegs bist. Genau. So, also bis dahin alles nachvollziehbar. Das mit den Bestehlen, das kann ich nicht nachvollziehen, aber ja gut, man muss ja auch nicht alles nachvollziehen können.
Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht so gut, wenn du alles nachvollziehen könntest, was Menschen so an Kriminaltaten begehen. Ja. Mit 17 Jahren entschied sich Nancy dann dazu, ihre Familie zu verlassen und alleine nach New York zu gehen. Und jetzt, Sascha, schicke ich dir mal eben ein Foto rüber, dass du mir dann bitte einmal beschreibst, einfach was du darauf siehst, müsste jetzt da sein.
Das ist halt ein Schwarz-Weiß-Foto von einer Frau, die irgendwo zwischen, weiß ich nicht, 18 und 30 ist. Schwarz-Weiß-Fotos sind schwierig zu deuten. Ja, normales Oberteil, normale Jeans, dunkle Haare. Ich würde sagen, relativ ernster Blick, aber wie das halt immer so auf Fotos ist, so, also die Mundwinkel sind nicht ganz unten. Und ist halt eine junge Frau drauf.
Aber ist jetzt nichts Besonderes, was dir an ihr auffällt, was jetzt unheimlich erwähnenswert wäre.
Die hat relativ dünne Arme für ihren Rumpf, aber sonst.
Sieht halt aus wie, also morgen wirst du dich wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern, wie die Frau auf dem Bild aussah. Also
ja, vermutlich nicht.
Ja, kein. Also es ist wirklich ein allerwelts Gesicht und Aussehen, ne? Also nichts Besonderes, genau. Das ist nämlich Nancy.
Ah, okay. Habe ich mir schon fast gedacht.
Ja, genau. Sie ist ja jetzt, wie gesagt, 17 und in New York alleine. Und dort arbeitet sie als Stripperin, um sich das Geld für ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Und wenn das Geld mal nicht reichte, dann prostituierte sich Nancy auch. Wir haben mittlerweile das Jahr 1975 und in New York ist die Punkbewegung im vollen Gange. Nancy schloss sich dann der Punkbewegung an, in der Hoffnung, endlich Anschluss zu finden und irgendwo anzukommen. Sie traf auf viele Gleichgesinnte und konsumierte weiterhin viele Drogen. Vor allem gab es eine Band, die Nancy absolut verehrte, und das waren The Heartbreakers. Vor allem dem Schlagzeuger Jerry Nolan verehrte sie. Sie entschloss sich nun dazu, auch ihr Äußeres zu ändern, denn wie du eben beschrieben hast, war Nancy bis dahin ein unscheinbares Mädchen. Zwar hübsch, aber halt total unscheinbar.
Ein Normalo.
Ja. Und in der Punk-Szene ging man also mit einem solchen normalem Aussehen völlig unter. Und jetzt schicke ich dir nochmal zwei Fotos, wo du aber bitte nur auf die weibliche Abbildung achtest und noch einmal ganz kurz beschreibst, was du jetzt siehst.
Ja, Da hat sich auf jeden Fall deutlich was verändert. Sie trägt da ganz knappe Klamotten, so ein Nietenarmband, Lederhandschuhe und so ein Oberteil, was eher wie so ein Dessous oder so aussieht. Mhm. Hat eine Dauerwelle auf einmal in Blond. Normal waren die Haare ganz schlicht dunkel. Mhm. Ist extrem stark geschminkt. Mhm. Und ja.
Ja, also ein...
Sieht halt einfach ein bisschen ausgeflippter aus, so.
Ein komplett anderer Mensch, könnte man fast sagen. Also wirklich sehr auffällig, blondierte Haare, wirklich Schminke, überall, wo das Gesicht es hergibt, Schminke drauf zu klatschen, dunkle Augen, rote Lippen, ein extrem Rouge-Strich, könnte man fast schon sagen.
Hart aufgetakelt.
Ja, Netzstrümpfe, also alles, was geht, um halt in diese Punk-Szene reinzupassen.
Ja, weil, um extrem auszusehen.
Genau, um halt, weil in, also wenn man sich Punker anguckt, gerade am Anfang der Punk-Szene, war das ja noch, hatte das ja noch viel mehr mit Rebellion und Anderssein zu tun.
Abgrenzen.
Und trotzdem in dieser Masse noch aufzufallen, musst du natürlich in ein Extrem gehen, so wie Nancy das dann dort gemacht hat. Genau. Du siehst also, Nancy hat sich optisch extrem geändert und sie wurde zu jemandem, den man in der New Yorker Punk-Szene kannte. The Heartbreakers flogen dann von New York nach London, denn dort war die Punk-Szene ebenfalls ziemlich groß und aufschrebend. Und Nancy, die mittlerweile ein richtiger Groupie der Band geworden war, folgte ihnen nach London. Sie fügte sich dort auch schnell in die Szene ein. Jerry Nolan machte Nancy dann irgendwann deutlich klar, dass er kein Interesse an ihr hat. Also es war der Schlagzeuger von The Heartbreakers. Und das war zwar ein harter Schlag für Nancy, sie entschied sich dann aber dennoch in London zu bleiben, da sie sich eigentlich ganz wohl fühlte. Nancy prostituierte sich weiterhin, um ihren Drogenkonsum zu finanzieren. Allerdings war es in London nicht ganz so einfach wie in New York an Heroin zu kommen. Das heißt, das erste halbe Jahr war schwer für Nancy, bis sie dann letztendlich einen Dealer gefunden hat, der sie mit ihrer Lieblingsdroge Heroin versorgte. Nachdem sie sich also ihre Drogenzufuhr gesichert hatte und von Jerry Nolan abgewiesen wurde, wendete sich Nancy einer anderen Band zu, die sie nun groupie-mäßig verfolgte. Und zwar, hast du schon eine Vermutung, welche Band das sein könnte? No. Sie ist in London. England.
Nicht Ramones Punk oder sowas.
Punk-Szene.
Sex Pistols.
Ja, korrekt. Es waren Sex die Pistols, Sex Pistols. Ja. Und jetzt machen wir mal einen ganz kurzen Exkurs zu den Sex Pistols, damit ihr einfach wisst, um welche Band es sich hier handelt. Weißt du irgendwas über die Sex Pistols, was du loswerden möchtest, Sascha? Oder?
Nein.
Okay. Also gegründet wurden die Sex Pistols im Jahr 1975. Und der Manager der Band war Malcolm McLaren. Der Gesang der Band wurde John Lydon besetzt, der aber besser bekannt als Johnny Rotten war wegen seiner schlechten Zähne. Gitarre spielte Steve Jones, den Bass spielte Glenn Matlock und der Schlagzeug wurde von Paul Cook besetzt. Und in dieser Besetzung mischte die Band die Musikszene in London auf und schuf so den Inbegriff von Punk.
Mit einem Manager. Nur so. Ja. Nur so. Randbemerkung.
Ja, der hat sich selbst als Manager der Band ernannt.
Ja,
also,
trotzdem.
Das ist nochmal eine eigene Geschichte, aber ich wollte das nicht zu groß aufbauschen, wie das entstanden
ist, schon
ist
okay.
Und so weiter, genau. Der Bassist hatte ständig Auseinandersetzungen mit dem Sänger Johnny Rotten, so dass dieser dann im Februar 1977 die Band verließ, also der Bassist. Die Band musste also nun auf die Suche nach einem Ersatzmann gehen und der musste schnell gefunden werden, da die Band gerade ihren Aufstieg in den Punk-Olymp bestritt. Johnny Rotten kam dann auf die Idee, die Stelle des Bassisten mit seinem Freund und größten Fan der Band zu besetzen, nämlich mit Sid Vicious. Dieser war die personifizierte Definition von Punk. Der größte Nachteil an der Besetzung von Sid als Bassisten war allerdings, dass er gar keinen Bass spielen konnte.
Was bei Punk nicht so schlimm ist.
Korrekt. Das heißt also, für die Studioaufnahmen wurde der Bass von jemand anderem aufgenommen. Und nebenbei, Entschuldigung, versuchte man Sid das Bassspielen beizubringen. Und jetzt frage ich dich, Sascha, fällt dir spontan jemand ein aus England stammender Musiker ein, der so gut Bass spielen konnte, dass er später mal weltberühmt wurde?
Ich denke nur an Lemmy.
Korrekt!
Ja.
Genau.
Ja, der kann's halt.
Mein Tipp wäre nämlich gewesen, dass dieser Mensch am 24.12. Geburtstag hat, aber spätestens da hätte
Jesus!
Hättest du es wahrscheinlich
<Bist du's?
lacht> erraten. Genau, es ist nämlich Lemmy. Und
Frontmann von Motorhead.
Genau. Also es wurde Sid tatsächlich vom Lemmy versucht, das Bassspielen beizubringen. Leider blieb es aber bei den Versuchen, weil auch Lemmy war da leider erfolglos, Sid irgendwie beizubringen, wie man diesen Bass bedient. Und dann hat man das so gemacht, dass bei Live-Auftritten einfach Sid-Instrument leise gedreht wurde.
Ja, richtig. Sag ich ja für Punk.
Ja.
Also.
Die Band konnte allerdings trotzdem nicht auf ihn verzichten, da er eine Bühnenshow abzog, die man so noch nicht gesehen hatte. Und es war tatsächlich so, dass die Fans bei Auftritten auch meist auf der Seite standen, auf der Sid spielte. Denn der schnitt sich während der Konzerte unter anderem mit Glasscherben die Haut auf. Manchmal ritzte er sich auch Symbole in die Haut. Und diese Shows wurden von Auftritt zu Auftritt extremer, und die Fans erwarteten auch von Sid, dass er so ein Verhalten an den Tag legte. Die wohl bekanntesten Lieder der Sex Pistols sind wohl God Save the Queen. Genau. Und so haben wir also das Basiswissen, was wir jetzt so zu den Sex Pistols brauchen. Und genau dieser Band folgte Nancy nun überall hin und fing auch an, mit der Band nach den Konzerten abzuhängen. Zuerst hatte sie Interesse an dem Sänger der Band, Johnny Rotten. Als dieser allerdings das Interesse nicht erwiderte, wandte sich Nancy Sid Vicious zu. Der war ganz angetan von der blonden, verrückten Nancy, so dass die beiden bald ein Paar wurden. wie du jetzt vielleicht schon ahnst, ist außer Nancy auch Sid ein Protagonist des heutigen Falles. Und deswegen erzähle ich auch noch ganz kurz was zu seinem bisherigen Leben. Und zwar wurde Sid am 10. Mai 1957 unter dem Namen John Simon Ritchie in London geboren. Und in dem Jahr, als er geboren wurde, zogen seine Eltern mit ihm zusammen auf die Insel Ibiza. Seine Mutter war ein Hippie und auch bewusstseinserweiterten Substanzen nicht abgeneigt. Deshalb kam Sid schon in früher Kindheit in Berührung mit Menschen, die Drogen nahmen. Seine Eltern trennten sich relativ früh, aber nachdem sie nach Ibiza gezogen wurden. Und daraufhin kehrte Sid mit seiner Mutter nach England zurück. Sie zogen nach Kent, wo die Mutter dann erneut heiratete. Und Sid schaffte es, seine Schullaufbahn mehr oder weniger erfolgreich zu beenden. Und er studierte dann sogar 2 Semester Fotografie, bevor er sich in London der gerade wachsenden Punk-Szene widmete. 1973 traf er dann auf Johnny Rotten, mit dem er gemeinsam Häuser besetzte. Und Sid war durch seine Mutter natürlich auch schon früh selber in Kontakt mit Drogen gekommen. Und seine favorisierte Droge war Speed. Allerdings nahm er diese per Injektion zu sich, was ja eher unüblich ist. Diese Praxis hatte er sich aber von seiner Mutter abgeschaut. Schließlich fing er an, die Sex Pistols zu verehren und wurde ja dann 1977 selber Mitglied dieser Band. Und in dieser Zeit lernte er ja dann auch Nancy kennen. Jetzt laufen also die beiden Lebenslinien von Nancy und Sid zusammen. Durch Nancy ersetzte Sid bald das Speed durch Heroin. Und nach nur einem Monat Heroinkonsum nahm er es täglich zu sich. Johnny Rotten schreibt dazu in seiner Biografie, übersetztes Zitat, Sid war etwas naiv, aber voller Witz und Humor. Ein exzellenter Typ, aber die Drogen haben ihn zu einem Tier gemacht, zu einem zutiefst unangenehmen Typen. Sid driftet also immer mehr und mehr ab und wurde unzuverlässig und unbelastbar. Immer an seiner Seite war Nancy. Die anderen Mitglieder der Band hielten nicht viel von Nancy und machten sie auch dafür verantwortlich, dass Sid völlig aus der Bahn geriet. Die Beziehung der beiden war in jeder Hinsicht extrem. Nicht nur, was die gemeinsamen Drogenexzesse angeht. So liebten sie sich innig und leidenschaftlich, aber sie stritten sich auch genauso leidenschaftlich und verübten gegeneinander Gewalt. Aber sie konnten auch einfach nicht ohne einander.
Kaputt, ey. Richtig kaputt.
Mhm.
Also, dazu muss man ja irgendwie das, also wenn man diese Drogenthematik anschneidet, auch irgendwie sagen, dass das schon komisch ist. Also Speed ist ja eher was Aufpuschendes.
Mhm.
Und Heroin ist ja ein Opiat, also ein Beruhigungsmittel am Ende.
Ja.
So, das ist schon, naja gut, am Ende wollen die sich halt einfach nur sedieren.
Ja, genau, es geht halt um diesen Kick, von dem man immer hört, ne?
Ja.
Ja, ja, es ist schon verrückt, vor allem wenn du dein Leben und dein Alltag wirklich nur noch auf diesen Konsum ausrichtest. Wann kann ich das nächste Mal was nehmen? Wie komme ich an den nächsten Schuss, ne? Also ich,
Suchtdruck.
Ja, ich stelle mir das extrem anstrengend vor. Wenn du wirklich morgens dein erster Gedanke, wenn du aufwachst, ist, wann und wo kann ich jetzt was nehmen, ne?
Ja.
Genau, und also es ist einfach so, dass Nancy auch immer noch nicht angekommen ist. Also sie wird immer noch nicht gemocht, außer von Sid. Und genau, sie wird halt also für alles verantwortlich gemacht, dass es mit Sid auch den Berg abgeht. Ne? Anfang 1978 sollten die Sex Pistols auf Tour in Amerika gehen. Der Manager McLaren hat dabei den Plan, Sid von Nancy zu trennen. Er machte vor dem Tourstart klar, dass Nancy nicht willkommen ist auf der Tour. Nancy und Sid waren natürlich über diese Entscheidung sauer. Jetzt war Sid im Heimatland von Nancy, während sie selber in dem vom Sid festsaß. Die Sex Pistols spielten ihre letzte Show der Amerika-Tour am 14. Januar 1978 in San Francisco. Johnny Rotten beendete das Konzert vorzeitig und stürmte von der Bühne, nachdem sich Sid auf der Bühne total arrogant und von oben herab benahm. Kurz danach löste sich die Band offiziell auf. Nancy, die mittlerweile doch nach Amerika gereist war, ernannte sich kurzerhand zur Managerin von Sid. Die beiden wohnten von nun an im Zimmer 100 des Chelsea Hotels. Als Managerin machte sie allerdings einen miesen Job. Die beiden entschlossen sich dazu, von den Drogen loszukommen und fanden schließlich auch eine Klinik, wo sie als Ersatz für das Heroin Methadon bekam. Die beiden schafften es aber nicht komplett vom Heroin loszukommen und konsumierten es dann zusätzlich zu dem Methadon weiterhin. Das Zimmer, in dem sie wohnten, wurde immer mehr zu einer Drogenhöhle. Dealer und Drogenabhängige gingen dort ein und aus. Die beiden waren also gefühlt niemals alleine und immer umgeben von anderen Drogenkonsumenten. Am Abend des 11. Oktober 1978 war das Hotelzimmer mal wieder voll mit Drogendealern und Junkies. Es wurden allerhand Substanzen genommen. Sid und Nancy stritten sich, wie so häufig in ihrer Beziehung. Sid konsumierte an diesem Abend Tuinal. Sagt ihr das was?
Nein.
Also ich habe es vorher auch noch nicht gehört. Das ist eine Mischung zweier Barbiturate, die halt das Nervensystem beeinflussen und unter anderem auch müde machen. Sid nahm so viel von diesen Substanzen, dass er davon ohnmächtig wurde. Das Letzte, an das er sich erinnert, ist, dass Nancy mit einem Messer, das sie einen Tag zuvor gekauft haben, auf der Bettkante sitzt. Nancy hatte den Plan, dass die beiden Selbstmord begehen. Sid war wohl allerdings nicht ganz so überzeugt von diesem Plan. Am 12.10.1978, also einen Tag später, wachte Sid gegen 10:30 aus seinem Drogenrausch auf. Seine Hose ist nass und er glaubte, dass er sich eingenässt hat. Als er allerdings genauer hinschaut, erkennt er, dass das, was er für Urin hielt, Blut ist. Er steht auf und geht ins Badezimmer. Dort findet er auf dem Boden liegend Nancy. Sie hat eine Stichwunde im Bauch und trägt nur schwarze Unterwäsche. Neben ihr liegt das Messer, womit sie sich womit sie den Tag vorher am Rand auf dem Bett saß. Sid meinte, dass Nancy noch atmet und wäscht sich in seiner Panik, wäscht er sich halt selber die Hände. Sid meint, dass Nancy noch atmet und wäscht in seiner Panik das Blut vom Messer. Er versucht auch, Nancy anzusprechen. Als er merkt, dass sie gar nicht reagiert, ruft er aus dem Zimmer aus bei der Hotelrezeption an. Wir haben ein Problem im Zimmer 100, sagt er zu dem Hotelpagen und legt auf. Der Page macht sich auf den Weg ins Zimmer 100 und findet den leblosen Körper der 20-jährigen Nancy auf dem Badezimmerboden vor. Sid befindet sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr im Zimmer. Der Page ruft die Polizei, die Verdächtigen nach Beschauung des Tatorts sofort den Lebensgefährten von Nancy und der wird auch direkt verhaftet und in Untersuchungshaft genommen.
Ja klar, wenn die sich immer streiten, offensichtlich, dass er da verdächtigt wird. Und ja, ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Du hast ja so ein Drogenloch, ja, dann kommt die Polizei rein und also da hast du doch grundlegend verloren eigentlich, oder? Also
zumal ja, glaube ich, generell, wenn jetzt der Partner, glaube ich, generell mit als erstes unter den Verdächtigen zählt. Ja. Dann kommt ja noch dazu, dass er dieses Messer einfach in der Kurzschlusshandlung oder warum auch immer, genau können wir es ja nicht sagen, warum er das getan hat, abgewaschen hat. Ja,
ja.
Dass somit natürlich dann auch Fingerabdrücke abgewaschen wurden von eventuell einem anderen Täter oder von Nancy selber, ja? Also es ist noch nicht ganz klar, was da passiert ist. Sid ist auf jeden Fall natürlich direkt verhaftet worden und jetzt im Untersuchungshaft. Und Gerüchten zufolge soll Sid im Gefängnis von Mithäftlingen misshandelt und vergewaltigt worden sein. Er bleibt circa 3 Monate im Gefängnis. Dort macht er auch einen Drogenentzug. Und als er dann am 1. Februar 1979 gegen eine Kaution von 50.000 US-Dollar entlassen wird, ist er clean. Die Kaution wurde offiziell von der Plattenfirma Virgin Records bezahlt. Ich habe aber auch Quellen gelesen, wo geschrieben wurde, dass später rauskam, dass wohl Mick Jagger die Kaution zahlte. Am Tag seiner Entlassung feierte Sid eine Entlassungsparty. Am nächsten Morgen ist er tot. Gestorben mit 21 Jahren an einer Überdosis Heroin.
Wer hätte das gedacht?
Mhm. Der ist clean rausgekommen, ne?
Ja.
Seine Mutter behauptet, dass sie Sid den tödlichen Schuss Heroin verabreicht hatte. Und zwar aus dem Grund, dass Sid sich selber versucht hat, einen goldenen Schuss, also eine Überdosis, zu spritzen, das aber überlebt hat. Daraufhin hat seine Mutter ihn erlösen wollen. Sie ging nämlich davon aus, dass Sid für den Mord an Nancy verurteilt wird und die Zeit im Gefängnis nicht überleben würde. Außerdem fand sie angeblich in seiner Lederjacke einen Abschiedsbrief mit den Worten: Wir hatten einen Todespakt. Ich muss meinen Teil des Versprechens einlösen. Bitte beerdigt mich in meiner Lederjacke, Jeans und Motorradstiefeln neben meinem Baby. Seine Mutter versuchte aus dem Tod ihres Sohnes noch Geld zu machen, bevor sie selber 1996 an einer Überdosis Heroin starb. Und nun gibt es mehrere Theorien zu diesem Fall, was da passiert ist. Die einfachste, offensichtlichste ist natürlich die, dass es Sid war. Also da gehen bis heute tatsächlich die meisten einfach von aus, dass er es gewesen ist. Dann gibt's aber wiederum die Theorie, dass es Sid gar nicht gewesen sein kann, denn laut Zeugen, die an diesem Abend auch im Hotelzimmer waren, die sagen aus, dass Sid so in etwa 30 Pillen von diesem Tuinal genommen haben sollte. Und wenn du das machst, bist du physisch gar nicht in der Lage, ein Messer überhaupt festzuhalten, geschweige denn so viel Kraft aufzubringen, um das halt in den Körper von jemand anderem zu stoßen, weil einfach dein komplettes Nervensystem damit stillgelegt wurde, genau. Dann gibt's noch die Theorie, dass einer der Anwesenden mit dem Namen Rockets es gewesen sein soll. Dieser bestritt allerdings bis zu seinem Tod 2001, dass er Nancy ermordet haben soll, erzählte allerdings in seinem Freundeskreis, hat er immer wieder erzählt, dass er es gewesen ist, der Nancy an diesem Abend ermordet hat. Und dieser Rocket sagte allerdings offiziell aus, also nicht im Freundeskreis, wo er sich damit brüstete, dass er das war, dass es einer der anwesenden Drogendealer war, der Nancy an diesem Abend erstochen hat. Komischerweise vernahm die Polizei allerdings nur Sid zu diesem Mordfall. Keiner der anderen 6 Personen, deren Fingerabdrücke am Tatort gefunden wurden, wurden jemals von der Polizei zu dem Tod von Nancy verhört. Der Mord an Nancy wurde dann auch nicht mehr vor Gericht verhandelt und bis heute ist unklar, was genau in dieser Nacht passierte.
Vielleicht hat die Polizei einfach keinen Bock.
Ja.
So aus Sicht der Polizei irgendwelche Drogis, die sich gegenseitig umbringen, und warum soll man sich da viel Arbeit mitmachen?
Ich glaube, dass das vielleicht auch von der Polizei so ist, dass sie denken, okay, gut, wir müssen uns damit jetzt weiter ja nicht beschäftigen, weil unser Hauptverdächtiger ist tot. Und wenn wir jetzt, also umso tiefer du jetzt graben würdest, umso mehr Zeugenaussagen, umso mehr Nebendelikte, sag ich mal, würden ja ins Licht kommen. Drogenmissbrauch, Drogenhandel, Beschaffungskriminalität, was da halt alles so mit dranhängt.
Ja.
Was da natürlich einen Haufen Mehrarbeit für die Polizei bedeutet.
Ja.
Also ich möchte nicht sagen, dass die da keine Lust drauf haben. Aber es könnte sein.
Es könnte sein. Möglicherweise. Ja.
Ich finde übrigens die Theorie sehr interessant, dass der Sid gar nicht gewesen sein könnte, aufgrund von dieser wirklich großen Menge von der Droge, die er da genommen hat. Oder dem Beruhigungsmittel. Gut.
Es könnte ja auch sein, dass er schon so eine starke Toleranz gegenüber der Substanz gewonnen hat, dass der Körper halt trotzdem noch funktioniert. Mhm. Es könnte aber auch genauso sein, dass die Nancy gedacht hat, der ist jetzt halt tot, ja, weil ja, ja ganz offensichtlich auch nicht Herr Frau ihrer Sinne war.
Mhm.
Und dann einfach gedacht hat, ja gut, wir haben einen gemeinschaftlichen Suizid geplant, dann muss ich jetzt auch durchziehen.
Tatsächlich so. Erinnert mich das ganz, ganz stark an hier Romeo und Julia. Tatsächlich. Ist doch exakt der gleiche Ablauf irgendwie. Sie bringt sich ja irgendwie vermeintlich um, um irgendwas vorzutäuschen, erzählt aber dem Plan nicht Romeo, der das dann sieht, sich dann auch umbringt. Sie sieht das dann und bringt sich halt dann auch um.
Ja.
Also tatsächlich muss ich da sehr, habe ich das sehr stark assoziiert mit Romeo und Julia, als ich da diesen Fall erarbeitet habe. Ja. Aber so sieht's aus. Und ich glaube, wir werden auch nicht mehr erfahren, was da passiert ist, weil ja nun die meisten Beteiligten tatsächlich schon verstorben sind, die irgendwas Relevantes dazu aussagen könnten. Das heißt, wir hatten jetzt den zweiten Cold Case in Folge, fällt mir gerade auf. Wir hatten ja im Mai auch schon einen Fall, der nicht zur Aufklärung geführt hat. Mein Gott, das muss sich ändern. Ich finde Cold Case ist nämlich eigentlich total unbefriedigend.
Ja klar, es gibt halt kein Ende.
Ja.
Also keine Auflösung der Geschichte.
Ja, das muss sich ändern, Sascha. Für Juli muss ich was anderes planen.
Na gut.
Okay, in diesem Sinne möchte ich dich auch wieder in das wunderschöne Juniwetter entlassen.
Ja.
Und genau, dann hören wir uns nächsten Monat, ne?
Jawohl,
bis dahin. Alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Tatort Mord. Der internationale True Crime Podcast mit Sabrina und Sascha.